Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den immer noch grassierenden Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner, den Pianisten, Schlagzeuger, Dirigenten und überhaupt einen ganz erstaunlichen Musiker, Frank Dupré. Ja, super, dass es geklappt hat und dass wir uns auch heute hier an einem ganz besonderen Ort treffen können. Wir sind nämlich in einer alten Fabrikhalle in Berlin-Spandau, wo die Sammlung historischer Tasteninstrumente der Firma Bechstein steht. Für dich ist das ein Paradies hier, oder?
Oh, ich liebe es hier. Es sind so viele Klaviere hier aus unterschiedlichsten Epochen. Und hier kann man sich richtig austoben.
Du machst so viel, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll, wenn man mit dir über dein Leben und dein Werk spricht. Beginnen wir mit den beiden CDs, die jetzt gerade rausgekommen sind in diesen Tagen, die ja unterschiedlicher nicht sein könnten eigentlich. Die erste CD, da ist Musik drauf von dem Komponisten, von dem du jetzt gerade auch ein Stück gespielt
genau,
hast.
Genau.
Das haben wir da gerade gehört.
Wer ist das? Das war Sunrise von Nikolai Kapustin, einem Komponisten, der in der Ukraine geboren ist, dann in Moskau gelebt und studiert hat am Moskauer Konservatorium, der aber nicht nur als klassischer Pianist gewirkt hat, sondern eben vor allem im Jazz. Und das eben in den 50er, 60er, 70er Jahren in Moskau. Und da war der Jazz alles andere als wohlgesehen. Und deshalb hat er die Musik in Klassik gepackt, also quasi Jazzmusik, aber in klassischer Form. Egal ob Sonate, ob Etüde, Prälude oder Variation. Und das Stück, das ich eben gespielt habe, das hat er eigentlich für Big Band komponiert. Und dann später eben auch, es ist sein Opus 26, für Klavier Solo geschrieben.
Ja, würdest du sagen, ist das klassische Musik in Jazzsprache oder ist das auskomponierter Jazz? Gibt es sowas überhaupt?
Ja, das ist eben die Frage. Was ist eigentlich Klassik und was ist Jazz? Für mich, um es wirklich einfach runterzubrechen, ist Klassik Musik, die man aufschreibt. Also komponierte Musik, das ist für mich Klassik. Jazz bedeutet für mich Improvisation. Jetzt kommen wir natürlich ja in eine Streitfrage, ist Beethoven dann auch Jazz? Denn er hat ja selber auch eine Menge improvisiert. Nur gab es zu der Zeit noch kein Jazz, denn er kam ja erst Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt auf. Und da kommt dann eben beim Jazz noch der Groove und die Harmonie, die Blue Notes mit hinzu, die in der Klassik eigentlich, abgesehen von Bernstein, Gershwin, nicht vorkommen. Und ja, da bewegen wir uns in einer gewissen Grauzone. Ja. Und vor allem mit Nikolai Kapustin.
Was ist denn für ein Musiker wie dich, der jetzt improvisieren kann? Was ist das Spannende, Kapustin zu spielen? Denn die Soli oder was da wie so ein Solo klingt, ist ja alles auskomponiert, ne? Oder hat er auch Freiräume gelassen?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt nicht eine Note, die man eigentlich frei spielen darf. Selbst die ganzen Vorschläge und Triller oder Phrasierungen, es ist alles im Detail notiert. Ja. Jeder Akzent, jede kurze Note, also es ist wirklich ganz detailliert komponiert.
Das ist doch für einen Jazzmusiker oder einen halben Jazzmusiker oder wie auch immer, ist das doch furchtbar, oder?
Naja, also ich finde es gerade auch spannend, weil ich wahnsinnig viel lernen kann von einem Komponisten, der quasi Jazz komponiert, das dann wiederum in Improvisation zu benutzen und damit frei zu spielen. Das ist dann wieder die Herausforderung und der Reiz an dieser Musik. Und auch im Konzert spiele ich da gerne zwischen Improvisation und notierter Musik. Wenn ich zum Beispiel seine Jazz-Preludes spiele, dann spiele ich ein paar am Stück und dazwischen mache ich quasi Überleitungen von einem Prälude zum nächsten. Und das ist dann aber natürlich improvisiert und nicht komponiert und ausgeschrieben. Dann kommt die Frage, wo hört dann die Improvisation auf und wo beginnt das Stück von Kapustin? Und das macht es natürlich für den Hörer auch wieder spannend.
Ja. Er hat ja auch selbst mal gesagt, also dadurch, dass er diese Soli, die Improvisation notiert und aufgeschrieben hat, seien sie besser geworden, weil er länger darüber nachgedacht hat oder weil sie gereift sind. Stimmt das so?
Ja, ich finde schon, denn wenn man improvisiert, muss man ja alles, was man sich gerade vorstellt, innerhalb von Millisekunden aufs Klavier übertragen.
Composing hat, glaube ich, Dave Brubeck gesagt.
Ja, ne? Genau, das trifft's gut. Wolfgang Riem sagt, Komponieren ist die langsamste Improvisation, weil man kann ja quasi von Note zu Note sich überlegen, was als nächstes kommt. Und das kann man eben im Moment beim Improvisieren nicht. Nikolai Kapustin schafft es aber, und da ist er wirklich einzigartig, in der Komposition die Improvisation so zu gestalten, dass es wirklich wiederum frei klingt. Also es ist eigentlich ein Paradoxon, weil man ist in einem Käfig, in dem Käfig der Notensysteme, anstatt frei im Raum Musik zu gestalten. Und wiederum klingt es aber so, als wäre es gerade im Moment erfunden. Und ich finde es total spannend. Toll ist natürlich dann, dadurch, dass man Kapustins, in Anführungszeichen, Improvisation üben kann, kann man sie auch perfektionieren. Und das ist eben genau das, was er wollte. Er wollte seine Improvisation durchs aufs Papier bringen, verbessern, perfektionieren. Vielleicht hier doch noch eine schärfere Harmonie, vielleicht hier doch noch ein Vorschlag dazwischen und hier eine andere Lage. Und das macht es natürlich spannend.
Machen wir ganz kurz den Werbeblock. Eine der beiden CDs, die jetzt noch rausgekommen sind, ist eben von Nicola Kapustin das Klavierkonzert Nummer 4.
Genau.
Das Doppelkonzert für Violin und Klavier mit Rosanna Philippens. Und die Kammersinfonie von ihm, die du dirigiert hast.
Ja, ja.
Als Welterstanspielung.
Richtig.
Wie ist es denn zu diesem Projekt überhaupt gekommen?
Tatsächlich habe ich Nikolai Kapustin nicht in meinem Klavierstudium oder nicht durch Meisterkurse oder Professorinnen kennengelernt, sondern durch meinen Musiklehrer am Gymnasium. Er selbst ist ein absoluter Jazzliebhaber und improvisiert auch selbst, ist natürlich klassisch ausgebildeter Musiklehrer und hat Kapustin bei YouTube entdeckt. Schon vor über 15 Jahren gab es eben Videoaufnahmen von Nikolai Kapustin, wo er seine eigenen Stücke selbst spielt. Und mit welcher Technik? Also es ist unglaublich. Und genau so ein Stück hat mir dann mein Musiklehrer im Link geschickt. Und ich war sofort fasziniert von dieser Energie in der Musik und eben diese Kombination aus Klassik und Jazz. Wir kennen natürlich Gershwin, wir kennen natürlich auch Bernstein, aber diese wirklich fast originale Jazzmusik komponiert, so kennt man das noch nicht. Wie das Album zustande gekommen ist, ist eigentlich auch relativ einfach, denn letztes Jahr im August 2020 hatte ich einen Anruf vom Intendanten des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn, der nach dem ersten Lockdown, und wir wussten schon alle, oh, das wird wahrscheinlich nicht allzu lang gehen hier mit dem fröhlichen Sommer 2020, und hat eben eine CD-Produktion geplant mit Nikolai Kapustin, und zwar Werke für Kammerorchester. Und da gibt es eben genau drei, nämlich das Klavierkonzert Nummer 4. Es gibt noch Klavierkonzert 2, 3, 5, 6, die aber alle viel, viel größer besetzt sind, teilweise mit Big Band auch. Und dann eben das Doppelkonzert, nur für Streichorchester, Geige und Klavier, und eben die Kammersinfonie. Es sind nur Streicher, drei Bläser, Drumset, Pauken und Klavier. Wir haben dann im August uns entschlossen, die Aufnahme zu machen. Im Oktober, also es waren nur wenige Wochen tatsächlich Zeit, überhaupt die Werke einzustudieren. Ich habe das vierte Klavierkonzert zufällig zu Hause gehabt, weil ich mir mal vom Schott Verlag alle Klavierkonzerte bestellt habe, damit ich sie einfach mal habe und ein bisschen dran arbeiten kann. Aber das Doppelkonzert hatte ich nicht und die Noten waren auch nicht so schnell zu bekommen. Es war alles handgeschrieben, auch das vierte Klavierkonzert, auch die Kammersinfonie. Also man musste wirklich Partitur studieren und Note für Note in der Handschrift lernen.
Ja. Hattest du mit ihm noch Kontakt? Er ist ja letztes Jahr gestorben, aber ich weiß nicht wann. War das wahrscheinlich vorher, ne? Oder?
Ich bedauere es wirklich, wirklich sehr, weil ich schon dabei war, erste Kontakte zu pflegen und aufzubauen, um Nikolai Kapustin kennenzulernen. Das war so Anfang des letzten Jahres, Anfang 2020. Und plötzlich kam dann eben die Nachricht, im Juli, am 2. Juli ist er verstorben. Und einige Tage später tatsächlich auch seine Frau. Ja, da wusste ich schon, okay, ich muss was mit Kapustin machen. Und hatte auch schon einige Tage vorher ein anderes Album in Planung. Also Kapustins Musik ist wirklich voll auf meinem Schirm.
Oh ja.
Und ja, leider konnte ich ihn so nicht kennenlernen. Ich hätte ihm gerne, wirklich wahnsinnig gerne mal ein Stück von ihm vorgespielt und gesehen, was er dazu sagt.
Ja. Wie war denn das mit dem Orchester? Fällt es einem mitteleuropäischen, einem deutschen Kammerorchester leicht, diese Musik zu spielen mit dem nötigen Groove?
Leicht überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil diese Musik ganz besondere Anforderungen verlangt als jetzt eine Kammersinfonie von Schönberg oder Schreker oder was auch immer. Nikolai Kapustin arbeitet eben mit dem Groove und wir haben ja auch ein Drumset im Orchester. So, das ist schon ein erster Fremdkörper. Dann komme ich eben noch als Pianist dazu, der einfach wirklich knallhart im Tempo durchzieht. Da mussten wir das Orchester wirklich mitziehen. Also es gibt keinen Platz und keinen Raum für Rubato. Natürlich in den ruhigen Stellen kann man ein bisschen wirklich lyrisch werden, aber sobald das Drumset mit dabei ist, heißt es, und jetzt im Tempo durch. Und das erfordert natürlich auch einen ganz anderen Bogenstrich, auch eine ganz andere Verwendung des eigenen Instruments. Es ist jetzt nicht immer unbedingt der Geigenklang oder der Celloklang, den man haben möchte, sondern es muss jetzt klingen nach Big Band. Aber wir haben nur Streicher und drei Holzbläser. Und da es Jazz ist, muss man wirklich sagen, der Rhythmus steht im Vordergrund. Priorität Nummer eins ist Rhythmus, ist der Groove, dann die Harmonien, dann kommt die Melodik. Und so sind die Parameter einfach anders als bei Mozart oder einer Tschaikowski-Serenade.
Ja, wenn man so sieht, was du alles machst, also Groove, Drive, Rhythmus und sowas, scheint dir doch sehr wichtig zu sein. Ne? Und trotzdem bin ich ganz überrascht, als ich dann gesehen habe, dass du ein Werk von Wolfgang Riem, so eine Art Klavierkonzert zur Uraufführung gebracht hast. Es gibt ja wenig ungroovigere Musik, oder liege ich da jetzt
falsch?
Oh,
ganz falsch. Tatsächlich ist es ein total fetziges Werk.
Ich kenne das Werk selbst nicht.
Es ist total fetzig. Ja, also es hat unglaubliche Energie. Und er zitiert dann auch irgendwo Tschaikowski-Klavierkonzert in der Mitte des Werks und zerreißt es völlig, also die Harmonien, das schöne D-Dur hält nur zwei Takte und dann zerreißt es. Mich interessiert Musik und zwar so gut wie jede Form von guter Musik. Und ich beschäftige mich auch wahnsinnig gerne und mit großem Interesse mit moderner Musik. Egal ob John Adams oder Wolfgang Riem oder auch Chick Corea. Und egal ob Klassik oder Jazz, Folklore, es gibt auch guten Rock und guten Pop oder Funk. Also da gibt es unglaublich viel. Und für mich ist einfach wirklich das Feld Musik, es ist so vielfältig. Und ich würde da am liebsten einfach alles machen. Kann ich nur leider nicht, weil auch der Tag ja nur 24 Stunden hat.
Es heißt in deiner Biografie, du seist ausgebildeter Jazz-Schlagzeuger. Und es gibt ja auch so einige Videos auf YouTube, wo wir gleich noch zu sprechen kommen. Da sieht man doch, dass du wirklich umgehen kannst mit so einem Drumset und einem Vibraphon und so weiter. Was heißt das, ausgebildeter Jazz-Schlagzeuger?
Ich habe Klavier und Schlagzeug parallel gelernt, sagen wir mal zwischen 6 und 16 Jahren. In diesen 10 Jahren habe ich wirklich bei meiner Professorin Sontraut Speidel, bei der ich auch dann später studiert habe, also sie hat fast 25 Jahre meiner Klavierausbildung mit unterstützt und mich immer wahnsinnig gefördert. Und parallel dazu hatte ich eben auch Schlagzeugunterricht und hatte das Glück, einen Lehrer zu haben, der eben nicht nur klassisches Schlagzeug unterrichtet hat, also sprich Xylophon und Pauke und kleine Trommel, sondern wirklich alles. Ich hatte auch immer Berührung mit internationaler Musik und es gibt kein Instrument, das internationaler ist eigentlich als das Schlagzeug. Und es ist eigentlich ja auch eins der ältesten Instrumente überhaupt, neben der Flöte und der Stimme eben. Und so kam ich mit Berührung mit brasilianischer Musik, mit indischer Musik, mit Jazz eben, Rock, Pop, mit jeder Musikform, die es eigentlich gibt. Und das hat von Anfang an einfach wirklich meinen Kopf geöffnet und auch das Interesse, die unterschiedlichen Stile kennenzulernen. Und da habe ich eben auch Vibraphon, auch die ganzen Mallets, natürlich auch Pauke, einen Haufen moderne Musik. Also mit 11, 12 Jahren lernt man dann eben John Cage und Steve Reich kennen, was nicht unbedingt alle Tage ist, gerade als Pianist. Ja, das hat mich bis heute hin geprägt. Und ich habe dann kein Schlagzeug studiert tatsächlich, weil ich mit 16 auch schon dirigiert habe. Mit 14 war ich Vorstudent bei Peter Oetwisch in der Dirigierklasse. Und da hat dann quasi Klavier und Dirigieren so ein bisschen die Überhand genommen. Und dann habe ich eben gesagt, Schlagzeug ist mein Hobby. Und es steht auch immer noch im Keller, mein Drumset. Und wenn ich dann echt mal eine freie Minute habe, dann gehe ich mal wieder in den Keller und spiele ein bisschen Drumset. Oder eben als Zugabe mit dem Jazz-Trio. Oder es kommt dann doch immer mal wieder aus mir raus.
Aber wie kam denn das überhaupt? War das Zufall, dass du mit 6 Jahren Unterricht bei Sontraut Speidel bekommen hast? die hatten damals schon eine bekannte Professorin war an der Hochschule. Das heißt, du warst da nicht so ein Vorfrühstudent oder irgendwas?
War ich auch. Doch.
Also das war dann später?
Mit 10. Okay. Ich wurde dann von ihr quasi auch zum Vorstudenten gemacht und von ihr an die Hochschule gebracht. Ich war aber schon mit 5 Jahren war ich ihr Schüler, ihr zuerst Privatschüler. Und es war ein purer Zufall. Ich hatte tatsächlich ein Dreivierteljahr bei einer Studentin von ihr Unterricht und das wussten wir gar nicht. Und dann war eine Radiosendung und ein Freund meiner Familie hat eben erzählt, schau mal, da gibt's eine Professorin, die unterrichtet Kinder, junge, interessierte Pianisten. Und dann haben meine Eltern einfach einen Brief geschrieben und eines Tages kam ein Anruf, bitte vorspielen und ja, den nehme ich. Und dann bin ich von der Studentin auch eben weggegangen als Schüler und dann meinte sie, oh, das ist ja meine Professorin. Also viel Spaß. Dann war ich weg.
Oh ja. Und dann habe ich gelesen, mit 13 Jahren hast du schon das erste Orchesterkonzert gegeben, ne? Tschaikowski ist das erste Klavierkonzert in
Wien. Ja, Tschaikowski war mit 13 tatsächlich nicht mein erstes Konzert mit Orchester, aber für mich einfach der Schlüsselmoment im Leben, weil, also ja, Tschaikowski Klavierkonzert überhaupt. Ich habe da wirklich auch mich lange, lange drauf vorbereitet. Es war auch ein Wagnis, muss man sich ja vorstellen, wenn die eigene Professorin sagt, mein Schüler ist jetzt 12 und mit 13 wird er Tschaikowski-Konzert spielen. Da hat sie schon auch viel Verantwortung gehabt. Wir haben es super hingekriegt. Ich habe aber auch schon mit 9 Haydns Klavierkonzert gespielt, dann ein paar Mozart, das kleine Rondo von Mozart, mit 11 dann Liszt und Rhapsody in Blue kam dann auch so parallel alles. Ja, und dann eben Tschaikowski. Und seitdem ist die Liste etwas länger geworden.
Ja. Und mit demselben Alter, mit 13 Jahren, auch zum ersten Mal dirigiert.
Ja,
wie kam es denn dazu? Wie kommt man mit 13 Jahren dazu,
dich vom Orchester? Ja, ich muss gestehen, das waren alles die Ideen von Sontraut Speidel, von meiner Professorin, die mich auch schon mit 9 Jahren dazu gebracht hat, zu komponieren. Die eben meinte, ja, du spielst jetzt Haydn Klavierkonzert, da ist eine Kadenz. Komponier doch mal eine Kadenz. Ich konnte ja gerade mal ein paar Jahre überhaupt schreiben. Und dann habe ich eben angefangen zu komponieren. Und da habe ich auch so ein bisschen darin ausprobiert. Das ist eine ganz eigene Welt, Komposition. Und Stücke wirklich erschaffen aus dem Nichts, auf einem weißen Papier. Und genauso meinte eben meine Professorin Sontraut Speidel irgendwann, ja, probier doch mal zu dirigieren. Und so waren die ersten Versuche eben vor der Jugendkapelle vom Musikverein, dann später das Streichorchester im Dorf nebenan und ein paar Monate später eben das Hochschulorchester in Karlsruhe. Und so hat sich das halt einfach weiterentwickelt.
Wie bist du dann da zum Studium bei Peter Oetwasch gekommen? Weil ich sagen musste, ich kenne ihn als Komponisten natürlich, aber ich wusste gar nicht, dass man bei dem auch dirigieren studiert.
Ja, tatsächlich war Peter Oetwasch in Karlsruhe Dirigierprofessor. Und ich war eben schon Vorstudent im Fach Klavier. Es gab zu der Zeit noch keinen Vorstudenten im Fach Dirigieren. Das gab es einfach noch nicht, weil es wird ja vorausgesetzt, dass man eben ein Instrument schon vollends beherrscht und die Literatur kennt und eben weiß, von was man da vorne spricht, wenn man vor dem Orchester steht. Und er hat mich ja als Vorstudent aufgenommen. Und ich weiß auch noch meine Aufnahmeprüfung. Es war meine erste Berührung mit Stravinsky. Ich sollte das Oktett von Stravinsky in der Aufnahmeprüfung dirigieren. Da sind unglaublich viele Taktwechsel drin. Das ist hochkomplexe Musik. Und dann noch das Sextett aus Capriccio von Richard Strauss. Also wirklich jetzt rückblickend hochkomplexe Musik. Und das war meine Aufnahmeprüfung. Und ja, so ging es dann weiter. Ich kam durch Peter Oetwasch auch, der immer mal wieder auch über meine eigenen so Kompositionsversuche geblickt hat und mir Tipps gegeben hat, dann eben auch zu Komponisten wie Stockhausen und Varels und Bartok. Und es ist also so das merke ich immer wieder, wie groß eigentlich unser Pool an Musik ist. Und daraus zu schöpfen immer noch und sie zu spielen und auch Neues zu entdecken, es ist absolut unendlich.
Aber es klingt so, als wäre schon sehr früh irgendwie klar gewesen, Musik ist dein Leben.
Ja, schon immer. Ja, also ich tatsächlich schon, als ich dann eben mit Klavier angefangen habe, wusste ich, okay, das ist mein Leben. Und es war auch nie ein Zweifel, auch nicht während der Corona-Zeit. Im Gegenteil eigentlich. Ich habe gemerkt, okay, Pizza fahren, das mache ich nicht irgendwie. Ich kann auch Taxifahrer, kann ich auch nicht werden. Ich bin ein Musiker und Musik fließt quasi durch mein Blut. Die Nötchen fließen durchs Blut und das hat mich tatsächlich bestärkt zu sagen, ja, das bin eben ich.
Vielleicht noch eine Sache, mit 20 Jahren, also 2012, hast du dann beim Hans von Bülow Dirigierwettbewerb in Meiningen mitgemacht und hast den ersten Preis in der Kategorie Dirigieren vom Klavier aus gewonnen. Mhm. Ist das eine ganz besondere Kunst? Ist das ein eigenes Genre? Mich das überrascht, dass es so eine Kategorie gibt.
Ja, tatsächlich. Gehört. Es war der erste Wettbewerb, der diese Kategorie überhaupt ausschreibt, vom Klavier aus zu dirigieren. Es gibt natürlich einige Solisten und Dirigenten wie Barenboim und Christian Zacharias und Rudolf Buchbinder. Also auch Zhuzha Wang dirigiert ja vom Klavier aus. Und mittlerweile ist es ja schon beinahe üblich, dass man das macht. In Klammer leider. Ich finde, für mich ist diese Form von Musikmachen eigentlich die größte Freude, weil es alle meine Tätigkeiten miteinander verbindet. Ich habe Dirigieren gelernt, ich habe die Klavierkonzerte rauf und runter gespielt und mache auch wahnsinnig gerne Kammermusik. Und all das kombiniert trifft sich dann im Dirigieren vom Klavier aus. Weil man eben mit jedem Musiker eigentlich, alle, sagen wir mal 60 Musiker bei einem Beethoven-Klavierkonzert zum Beispiel, schauen einem an. Man dirigiert in den großen Tutti-Passagen und gibt mit dem Kopfzeichen und trotzdem spielt man aber seinen Solopart. Also da bin ich völlig auf 180 und ich genieße es wahnsinnig, das alles vereint zu haben, quasi das Orchester, den Klavierpart, die Kammermusik, alles auf einmal.
Und man kann trotzdem was bewegen, auch wenn man Klavier spielt.
Oh,
manchmal
dann
wirkt es als Publikum, denkt man sich, ja, also diese paar Handbewegungen, die kann er sich jetzt eigentlich auch sparen. Klavierendes spielt was, dann hat er irgendwie 2-3 Takte Pause, dann macht er sofort irgendwie ein paar Bewegungen Richtung Orchester und dann spielt er wieder weiter.
Man kann wahnsinnig viel machen. Auch jedes Nicken mit dem Kopf und jeder Augenschlag letztendlich und jeder Blick verändert die Musik. Und noch viel stärker finde ich, beeinflusst das eigene Spiel, das Orchester.
Das, ja.
Ja. Weil ich, wenn ich dirigiere und spiele gleichzeitig, ich will gar nicht sagen anders spiele, denn ich spiele auch so, wenn ein Dirigent dabei ist, was ich genauso genieße, dann es ist ja dann auch wieder eine noch mehr kammermusikalische Version, weil es ist noch eine Person mit dabei, die eben die Musik auch mitführt und mitgestaltet. Durch das eigene Spiel wird natürlich das Orchester dann auch inspiriert und auch geführt, denn die Orchestermusiker sitzen wirklich alle auf der Stuhlkante und sie hören zu und sie machen mit. Da kann man sich keine Ungenauigkeiten leisten oder irgendwelche Fehler. Natürlich passieren Fehler, aber man darf nicht verschwommen spielen. Es muss alles deutlich und verständlich sein. Und das ist für mich nicht nur fürs Publikum wichtig, weil ich möchte auch, dass das Publikum die Musik wirklich versteht, sondern erst recht dann beim Orchester, weil sie machen ja mit.
Du hast auch assistiert bei Simon Rattle zum Beispiel oder bei François Xavier Roth.
Ja, ja.
Wie kommt denn sowas zustande? Hast du die einfach angesprochen und gesagt, ich würde ihnen gerne mal assistieren? Oder wie ergibt sich sowas?
Das waren tatsächlich auch Orchesterprojekte, wo ich dann eben mit dabei war und dann die Proben gestaltet habe. Also im Falle von Sir Simon Rattle war es so, dass er zu uns an die Hochschule kam, nach Karlsruhe, und hat eben Proben geleitet. Und ich sollte das Hochschulorchester vorbereiten. Es war damals Don Juan von Strauss. Also ich liebe dieses Stück, was alles da drin vorkommt. Das ist tolle Emotion. Ja, ich durfte dann eben direkt quasi mit Simon Rattle arbeiten, beziehungsweise er musste mit dem arbeiten, was ich vorbereitet hatte. Und das ist dann natürlich schon spannend. Das ist wie wenn man quasi einen Kuchen fertig backt oder quasi man denkt, man hätte ihn fertig gebacken und dann kommt eben Sir Simon Rattle und backt noch weiter. Mhm. Also es ist total aufregend, ja.
Ja, das ist ja der Vorteil, den Orchestermusiker haben. Das sagen sie auch immer wieder, wenn sie im Orchester spielen. Sie sehen natürlich, was der Dirigent macht und sie sehen auch, was manche Dirigenten falsch machen, lernen davon eine Menge. Das hat man als Pianist nicht, ne?
Ja doch, als Solist ja schon.
Also ich bin, man sieht ihn ja von anderen Positionen.
Och, das macht nichts. Ja? Also man spürt ja trotzdem ganz genau, was eine Führungsqualität bei einem Dirigenten oder einer Dirigentin eben ausmacht. Und auch noch viel wichtiger ist ja beim Dirigenten die Probenarbeit. Das Konzert ist ja eigentlich, ja, alles schon erledigt, jetzt kommt das Konzert. Natürlich kann man da immer noch viel machen, aber für mich macht wirklich ein Dirigent die Qualität aus, wie er probt. Da lernt man schon wahnsinnig viel, wenn man mit dabei ist, auch als Solist, weil man ist ja wirklich, man hängt ja am Orchester und ist da drauf voll fokussiert.
Ja, lass uns hoffen, dass Corona jetzt und die Welt verstanden ist. Oder zumindest, dass die Konzerte jetzt nicht mehr abgesagt werden. Ich habe gesehen, in den nächsten Monaten stehen eine Menge Konzerte bei dir auf dem Programm.
Das ist sollten,
eine gute, ja, Mischung. Lass uns das mal ganz kurz durchgehen. Also zum einen bist du mit einem Trio unterwegs.
Ja.
Du am Klavier mit Jazz, also Kontrabass,
richtig,
und einem Schlagzeug, richtig. Da spielt er aber nicht irgendwelche Improvisationen, Jazz, sondern Beethoven, Ravel, Kapustin, Bernstein, John Adams, Kurt Weill, habe ich jetzt hier gelesen. Ist das irgendwie das Jacques-Lussier-Trio wiedererstanden? Oder was macht er da? Macht er das Komposition, Arrangements, improvisiert er? Wie muss man sich das vorstellen? Was macht ihr da?
Wir machen tatsächlich eine Mischung aus allem. Mit Jakob Gruppe am Kontrabass und Obi Jenner am Schlagzeug habe ich Trio-Kollegen, Partner, die wirklich alles können. Mein Schlagzeuger Obi Jenne war früher bei den Berliner Philharmonikern in der Akademie, also ist auch ein absolut klassisch ausgebildeter Schlagzeuger, der sich dann eben für den Jazz entschieden hat. Und auch Jakob Krupp kommt aus dem Ensemble Modern und kann eben auch theoretisch alles auf dem Kontrabass. Und genauso eben auch improvisatorisch, aber auch eben klassisch nach Noten. Wir spielen mit Musik und spielen auch so ein bisschen mit der Zeit, gerade des 20. Jahrhunderts. Es gibt da so tolle Komponisten und Kompositionen wie eben Kurt Weill. Wir spielen dann teilweise die Stücke, wie sie sind, wie sie komponiert sind, aber brechen sie dann auch auf und spielen dann Improvisationen über diese Melodien, wie wir es auch bei Bernstein zum Beispiel machen. Das sind dann Songs aus der West Side Story, die natürlich von Bernstein zu 100% dastehen. Und wir sagen, okay, das spielen wir auch und jetzt werden wir aber frei und improvisieren über die Melodien und über die Harmonien eben von Bernstein. Genauso kann man da aber eben noch weiter denken, wie zum Beispiel bei Beethoven. Beethoven, der ja in seiner Sonate Opus 111 unwissentlich den Swing schon erfunden hat, fasziniert mich da halt wahnsinnig, weil er erstens war er quasi taub. Zweitens, durch eine einfache Rechnung, indem er einfach nur das Tempo verdoppelt, entsteht aus einem Dreivierteltakt plötzlich Swing. Aber was ich noch viel verrückter finde, ist, dass dann auch Akzente auf 2 und 4 und Synkopen dazukommen und quasi die schon fast, das ist beinahe die Bluesharmonik da erfindet, muss man ja wirklich so sagen. Aber auch nur in diesem Stück. Und nach ihm hat das auch niemand mehr gemacht, bis eben der Jazz kam. Und wir erlauben uns dann sozusagen und machen uns da auch so ein bisschen einen kleinen Witz daraus. Wir spielen jetzt mal den Beethoven so, wie er es komponiert hat und nehmen Bass und Schlagzeug einfach mit dazu. Mhm. Und die spielen in ihrem üblichen Jazz-Stil. Mhm. Ich spiele gnadenlos den Beethoven, wie er es komponiert hat, ohne eine Note dazu zu improvisieren. Und es ist plötzlich quasi Boogie-Woogie, Swing, Ragtime, also eine Mischung aus allem. Und dann springen wir und improvisieren. Fürs Publikum ist das eben auch eben immer interessant, weil sie dann gar nicht mehr wissen, wo hört der Beethoven auf und wo beginnt die Improvisation. Und mit diesem Moment spiele ich wahnsinnig gerne. Mhm. Auch in meinen Klavierrezitals, was ist denn Musik? Ist Musik einfach nur, was in den Noten steht? Oder ist Musik vielleicht auch das, was im Moment einfach entsteht?
Mhm. Ich meinte, diesen Verweis da fallen mir Jacques Lussier auch gar nicht böse.
Nee, ist es auch überhaupt nicht. Also ich bin auch ein großer Fan, gerade von den Ideen, die Jacques Lussier hat. Also alleine die Idee, aus den klassischen Werken das zu machen, muss man sagen, führen wir eigentlich fort. Mhm. Wir erfinden die Welt ja auch nicht neu, aber wir denken einfach Jacques Lussiers Gedanke etwas weiter.
Ja, mit dem Trio, wie gesagt, hast du eine ganze Reihe von Konzerten.
Aber ja,
dann bist du ja auch im Duo immer wieder zu hören, zum Beispiel mit Simon Höfle,
ja,
der ein ganz toller Trompeter ist,
genau,
auch toller
Musiker, genau,
ist. Timothy Redou, oder wie spricht
Timothy er? Timothy Redoubt.
Redoubt, okay,
als Engländer. Genau, ein Bratscher aus London,
ja. Das ist ja auch die zweite CD, was ich da vorhin ganz kurz angesprochen habe, die jetzt gerade rausgekommen sind. Das ist Bearbeitung von, also einige Stücke von Romeo und Julia, von Prokofjew. Und es ist Schumanns Dichterliebe, die ihr beide arrangiert habt oder er arrangiert hat oder wie auch immer.
Wir beide zusammen.
Da frage ich mal ganz böse, braucht die Welt das? Eine Bearbeitung der Dichterliebe für Bratsche und Klavier?
Die Frage kann man sich stellen. Wir haben bei der Aufnahme gemerkt, eigentlich ja. Man muss es ja so sehen. Schumann selbst nimmt ja Heines Text als Grundlage und interpretiert quasi schon Heines Text durch seine Musik. Wenn man jetzt natürlich die Dichterliebe ganz klassisch mit Tenor singt, hat man den Text und Schumanns Musik, also quasi Original und schon musikalische Interpretation. Wenn wir jetzt Schumanns Dichterliebe ohne Text machen, stoßen wir wirklich auf eine große Hürde, weil man braucht ja quasi den Text, um das wirklich auszudrücken. Das erfordert zum einen Mut, also wir mussten uns wirklich überwinden, das auch durchzuziehen, weil man sich natürlich fragt, geht das wirklich ohne Text? Und wir haben dann wirklich lange nach Farben gesucht, nach Stimmungen, auch nach, wie schaffen wir es, den Text so rüberzubringen, nur mit den Tönen, quasi nur durch die Interpretation von Schumann. Und interpretieren quasi Schumann wieder so und versuchen die Lücke, die wir eben aufmachen, zum Text zu schließen. Es klingt kompliziert, ist es eigentlich auch, weil also wir haben da wirklich dran geknobelt. Und ja, das Ergebnis gibt es eben auf CD.
Ja, aber es ist interessant, ich finde es sehr gelungen.
Danke,
freut mich. Sehr empfehlen, bei Harmonia Mundi erschienen, um das auch nochmal unterzubringen.
Genau,
dann bist du noch ein paar Mal Solo, mit Solo-Rezitalen unterwegs und da machst du dann auch wirklich Hardcore-Klassik, in Anführungsstrichen. Ne?
Auch.
Beethoven und Mussorgsky und Schumann.
Ganz
Schubert,
genau.
Schubert, ja. Und so weiter. Ja. So, das machst du auch. Ich habe gesehen, 2015 hattest du eine Debüt-CD als Gewinner des deutschen Musikwettbewerbs im Jahr zuvor, die du dann betitelt hast, Opus 1. Muss ich nochmal eben sagen, Beethoven, die erste Sonate und die letzte Sonate, Opus 111, dann von Berg, Alban Berg, Opus 1.
Opus 1.
Und zwei Werke von Berio und von Oetwisch. Das war ein Statement.
Genau.
Also man hätte ja sich als Debüt-CD auch was Einfacheres machen.
Das hätte ich tatsächlich, ja. Habe ich aber nicht. Ich wollte unbedingt Opus 111 aufnehmen, schon alleine wegen dieser Jazz-Variation, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Und dachte mir, dann nehme ich doch auch gleich die erste Klaviersonate mit dazu. Also bilde einfach mal einen Rahmen, quasi die Schale der Praline. Und in der Mitte fülle ich quasi den Beethoven nicht mit den 30 anderen Sonaten, sondern mit der Musik, die sich danach entwickelt hat, nämlich eben Alban Berg. Alban Berg ist für mich diese Sonate, es ist ein absoluter Wurf, das ist ein Opus 1 und sie ist so tiefgängig und wahnsinnig durchdacht durch jede Ecke. Also harmonisch ist er wirklich überall hingegangen, wo man nur gehen konnte, er hat wirklich die Grenzen ausgelotet mit seiner Musik und ich genieße dieses Stück, weil so viel Schönheit drin steckt. Eigentlich denkt man ja bei Alban Berg, es ist ja schon fast 12-Ton-Musik, was ja dann später auch kommt, auch Lulu und Wozzeck ist ja wirklich eben 12-Ton-Musik. Und diese Sonate eben noch nicht. Sie ist absolut spätromantisch. Und ich versuche da eben wirklich die Harmonie im wahrsten Sinne des Wortes herauszuholen und die lyrischen Momente herauszukitzeln. Und Berio und Peter Oetwisch sind eben, Peter Oetwisch kenne ich natürlich als meinen ehemaligen Professor und er hat da dieses Stück Erdenklavier, Himmelklavier komponiert in Bezug auf Berio und das widerspiegelt sich natürlich in der Sonate Opus 111. Also der erste Satz, der ja quasi hier auf der Erde passieren soll. Und dann der zweite Satz, der völlig sphärisch im Himmel quasi passiert. Und ja, für mich hat sich so der rote Faden erschlossen.
Und dann bist du auch noch Artist in Residence beim Kurt Weill Fest. Was ist da deine Aufgabe?
Ja, ich freue mich da wahnsinnig, weil das Kurt Weill Fest eben auch ziemlich genreübergreifend ist. Natürlich ist Kurt Weill ein klassischer Komponist, wenn man so möchte, der aber eben auch schon die Türen aufgemacht hat für den Jazz. Er hat Musicals dann später in Amerika auch komponiert, für Hollywood komponiert. Er hat auch mit dem Bruder von George Gershwin Songs komponiert. Das finde ich ja einfach wunderbar. Ja, tatsächlich, weil George Gershwin schon so früh gestorben ist, 1937 eben, hat dann Kurt Weill quasi so ein bisschen George Gershwin ersetzt, weil dieses Duo Ira und George Gershwin, das war schon wirklich eine starke Kraft. Und dann kam da eben Kurt Weill quasi als Ersatz. Ich darf jetzt als Artist in Residence auch zu einem spannenden Thema, nämlich Wo ist Heimat? Programme gestalten. Wir haben schon im Februar einen Livestream eben gespielt, Simon Höfele und ich gemeinsam. Da habe ich ein so gut wie noch nie gespieltes Werk von Kurt Weill ausgegraben, ein Intermezzo, das er mit 17 Jahren fast gespielt hätte. Denn er hat es komponiert und das Konzert ist dann ausgefallen, ähnlich wie eben dann in der Corona-Zeit, auch im Februar. Es war ja nur ein Livestream tatsächlich. Und dann eben noch ein paar kleinere Songs, die ich dann für Trompete und Klavier arrangiert habe, die ich auch durch H.K. Gruber kenne. Ist auch eine sehr spannende Künstlerfigur und auch ein spannender Komponist, den ich auch kennenlernen durfte und mit ihm schon als Dirigent, also er als Dirigent, ich als Pianist zusammenarbeiten durfte. Und er hat mich da auch so ein bisschen in diese Weil-Richtung gezogen quasi mit Interesse. Ja, da haben wir dann eben auch Musik von George Antheil, Hindemith, ja, die deutsche Moderne aus der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts oder Mitte des 20. Jahrhunderts. Und George Antheil, der auch in Berlin studiert hat. Da gibt's eine ganz spannende Trompetensonate. Ja, das war unser erstes Programm, quasi die Heimat von Kurt Weill in Dessau in Deutschland, dann eben weiter zu tragen nach Amerika. Und jetzt diesen Sommer, im August und September, spielen wir Programme, die sich auch eben mit Kurt Weills Heimat beschäftigen, aber auch mit meiner. Kurt Weill hat natürlich die Drei-Groschen-Oper komponiert, die kennen wir alle. Wir haben da eben einige Arrangements gemacht für Jazz-Trio und spielen parallel dazu quasi Porgy und Bess von Gershwin, einige Songs daraus und Bernsteins West Side Story, so sozusagen die drei großen Opern der Klassik-Jazz-Komponisten, wenn man das so bezeichnen möchte. Und in einem anderen Programm spielen wir dann noch Werke für zwei Klaviere und Schlagzeug. Nämlich natürlich Bartoks Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeuger und auch Werke von Millot, John Cage, Chick Corea und noch ein Arrangement von Kurt Weill. Ja. Und das widerspiegelt halt so ein bisschen auch meine musikalische Herkunft, auch Bartok eben in Kombination auch mit Ötvös und ja, eben dieses Genreübergreifende, dass man doch auch ein bisschen improvisiert. Der Jazz spielt da natürlich eine große Rolle, aber eben auch Folklore und die Musik, die vor Ort stattfindet.
Ich glaube, unbestritten, Kurt Weill war einer der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und trotzdem, wenn man Leute fragt, wie nach den großen Komponisten gestalten, werden viele Leute wahrscheinlich Kurt Weill übersehen oder man denkt nicht so richtig dran. Ich habe das Gefühl, das liegt sicherlich nicht an seiner Qualität, sondern eben daran, dass er so zwischen den Genres liegt.
Zum einen ja, aber auch zum anderen natürlich ist immer die Frage, was die Stärke der Komponisten war. Kurt Weill hat eben viele Songs und Lieder geschrieben. Er hat dann die Musicals in Amerika geschrieben, hat natürlich auch eine nicht allzu leichte Lebensgeschichte. Denn ja, aus Deutschland eben auswandern, dann in Amerika ein neues Leben zu beginnen, der dann auch seine Heimat, seine deutsche Heimat quasi negiert hat und gesagt hat, I'm an American composer because I write for American people, ist natürlich nicht leicht. Und er hat eben dadurch, es gibt zwei Sinfonien, die kennt man nur leider zu wenig. Das sollte man eigentlich ändern. Genauso gibt es aber eben keine Klaviersonate. Es gibt keine Sonaten für Geige. Und eine Cellosonate gibt es tatsächlich. Ja, darf man nicht vergessen. Und deshalb ist er natürlich nicht so ganz breit aufgefächert wie zum Beispiel ein Hindemith, der einfach für jedes Instrument ja ein Stück komponiert hat. Nichtsdestotrotz sind die Songs und auch die Sinfonien, finde ich, absolut Gold wert. Also was da drin steckt, ist schon Wahnsinn.
Ja, du wandelst ja dann auch zwischen den Genres, zwischen der Klassik und der Jazz, wobei, ist eben die Frage, sind das zwei Felder, ist es ein Feld, ein großes Feld? Mhm. Ist das karrieretechnisch auch ein Problem oder kann das eins sein? Hast du das auch schon mal gehört? Mensch, du musst dich entscheiden. So eine Agentur sagt, wie sollen wir dich jetzt irgendwie unterbringen? Bist du jetzt ein Jazzmusiker? Bist du jetzt ein klassischer Musiker? Entscheide dich.
Ich hatte diese Entscheidung eben schon als Teenager mit Schlagzeug und Klavier, weil auch da schon hieß es, wie kann man denn Schlagzeug und Klavier spielen? Also Schlagzeug macht doch die Hände kaputt. Wohingegen ich sage, ja, aber Rhythmusgefühl beim Klavier schadet auch nicht. Und auch jetzt merke ich eigentlich, wie groß dieses Feld eben an dieser genreübergreifenden Musik ist. Jeder Komponist eigentlich des 20. Jahrhunderts hat sich für Jazz interessiert oder eben für Folklore interessiert. Wenn man alleine nur Stravinsky sieht, der hat später dann wirklich Stücke, auch das Ebony Concerto ist für Big Band, der hat für Benny Goodman komponiert. Genauso Ravel hat sich auch für Jazz interessiert und auch eben Hindemith. Und also ich frage mich, warum muss man diese Schubladen überhaupt benennen und Musik dann in diese Schubladen stecken, da es die Komponisten selber schon kaum oder wenig tun.
Wobei man aber sagen muss, also gerade in Deutschland, glaube ich, gibt es eine Menge Komponisten, eine Menge Avantgarde-Komponisten, E-Komponisten, die die Nase rümpfen über U-Musik und über Pop und über Jazz. Da kenne ich doch eine ganze Reihe und habe mit ihnen gesprochen, wo man das deutlich merkt.
Ja.
Ist nicht Musik auf gleicher Höhe aus Ihrer Sicht.
Ganz genau. Und das ist natürlich auch, ja, ist eben die Ansicht von vielen. Und ich finde, da bauen wir eine Mauer auf, die wir eigentlich nicht notwendig haben, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es gibt plötzlich so viel mehr Möglichkeiten, wenn man die Welten miteinander verbindet. Wir haben jetzt vor einiger Zeit mal, gibt es eine Suite von Porgy und Bess, von Robert Farnon, einem englischen Komponisten, aus den 50er Jahren, der eben eine Gershwin Porgy und Bess Suite geschrieben hat, und da ist Jazz-Saxophon mit dabei, da ist auch Drumset mit dabei und ein Jazz-Bass. Und es ist ein ganz klassisches Sinfonieorchester gewesen, in meinem Fall die Stuttgarter Philharmoniker, die ich dirigieren durfte, und die Jazzmusiker waren mit dabei. Und plötzlich kamen die Welten, sie sind so miteinander verschmolzen. Und jeder Musiker, man konnte es wirklich in den Gesichtern sehen. Alle Musikerinnen und Musiker hatten so ein Leuchten in den Augen, weil sie es wirklich genossen haben, was sie da gerade tun. Und dass da jetzt so ein Saxophon einfach mal wirklich frei improvisiert und dann die Streicher eben, was in den Noten spielt, wunderschön gestalten. Und da entsteht ja auch etwas. Und indem man eben diese Mauer einfach gar nicht erst aufbaut oder, wenn sie da ist, abreißen muss.
Ja. Wobei in solchen Projekten ja dann doch wiederum Musiker aus zwei Richtungen zusammenkommen. Gibt es das immer häufiger so aus deiner Sicht auch, dass ein Musiker beides vereint? Ich meine, das ist ja ein ganz anderes Timing, es ist ein ganz anderer Umgang mit Klang, dass man persönlichen Klang findet. In der Klassik vielleicht eher so ein standardisierter, das ist der schöne richtige Klang für dieses Instrument.
Ja, ich
es gibt ja viele Unterschiede zwischen...
Absolut, absolut, die gibt es.
Die über den Beruf hinausgehen eigentlich.
Ja, und die das sind auch Ausbildungsmechanismen, sage ich mal, die eigentlich gar nicht sein müssten. Weil es würde einem klassischen Pianisten nicht schaden, auch mal etwas Improvisation zu machen. Genauso auch einem Jazzer würde es nicht schaden, etwas mal wirklich auf Punkt nach Noten zu spielen. Ich bin immer auf der Suche nach Musikern, die eben beides können. In meinem Jazz-Trio habe ich die beiden Kollegen gefunden. Genauso aber auch Saxophonisten oder auch ganz klassische Musiker, um jetzt einen zu nennen, zum Beispiel Kian Soltani. Wir haben einmal beim Bayerischen Rundfunk ein Konzert gegeben mit Vivi Vasileva am Vibraphon, dann noch Pablo Barragán an der Klarinette, Kian am Cello, ich am Klavier. Und wir haben nach Noten gespielt, ja, aber wir haben dann auch plötzlich improvisiert. Und im Prinzip mit klassisch ausgebildeten, rein klassisch ausgebildeten Musikern. Mhm. Aber wer sein Instrument so beherrschen kann, es ist letztendlich ein Knopfdruck, man muss frei werden. Mhm. Und dieses Konstrukt an Komposition einfach mal loslassen und jetzt steht man da. Es ist nichts, es gibt keine Noten, sondern es kommt aus einem selbst heraus. Und das ist natürlich auch schön, dann zu sehen, wie die Musiker wach werden und plötzlich die Lust bekommen am Improvisieren.
Ja. Das ist ja auch eine Sache, die ja manchmal so in der klassischen Musik stört oder fehlt. Dieser so ein Spielwitz, eine Spielfreude. Wobei ich gar nicht sagen will, dass die Leute das nicht haben, die es vielleicht nicht zeigen können auf der Bühne.
Ja.
Und das passt
ja
nicht zu jeder Musik. Dann darf
natürlich,
freudig
natürlich,
zu tun, natürlich.
Ja, ja, ja.
Aber manchmal ist das sowas, wo man sich denkt, ja, warum grinsen Jazzmusiker während des Konzerts sich häufiger mal an als klassische Musiker einfach. Ne?
Ja, ja, aber weil natürlich etwas...
Und sie reagieren darauf.
Es entsteht etwas, was nicht geplant war.
Genau.
Und das kann natürlich auch in einer Beethoven-Sinfonie passieren, indem man plötzlich einfach mal mehr macht, als man sonst gemacht hat. Oder es Forzato einfach mal wirklich verspätet. Und also man kann ja auch Beethoven spontan gestalten. So ist es ja nicht. Also auch ein Notentext lässt Freiraum.
Es gehört irgendwie auch Mut dazu, das auf der Bühne zu machen, ne? Vor dem Publikum, das was anderes erwartet.
Genau, aber ich finde, genau das findet ja auch das Publikum spannend. Wenn ich nur eins zu eins das spiele, was ich auch auf CD aufgenommen habe und und reproduziere im Prinzip eine CD-Aufnahme. Okay, es ist ein anderer Raum, es ist vielleicht auch ein anderes Orchester, ein anderer Flügel natürlich, aber ich finde gerade diese Spontanität spannend im Konzert. Und auch mit Notentext kann man improvisieren. Also mit anderen Mitteln natürlich, mit Artikulation oder mit Dynamik, mit dem Instrument selbst. Oder sogar mit dem Publikum, weil auch ein Publikum reagiert im Konzert. Und da kann man sich vielleicht dann auch mal bei der einen oder anderen Pause ein bisschen mehr Zeit lassen. Kurz mal nicht 4:33 spielen, aber vielleicht so 2 Sekunden. Mhm. Und das ist natürlich, ja, das ist aufregend.
Ist offener, das Publikum ist viel offener, als man denkt.
Ja, ja.
Sie fragen sich Veranstalter. Man sagt so oft irgendwie, die Veranstalter, die blockieren viele Sachen. Ich weiß nicht, ist das auch so deine Erfahrung, dass Veranstalter sagen, Leute, seid vorsichtig, verschreckt unser Publikum nicht?
Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es ist wie immer, es ist eine Mischung aus vielen Komponenten. Zum einen müssen wir Musiker es erstmal anbieten, denn man muss ja wissen, dass es geht, dass es es gibt, dass man das auch tun kann. Zum anderen kann der Veranstalter sowas auch nicht von einem Musiker verlangen, der es partout nicht möchte. Ich glaube aber, dass man mit einer Veranstaltung einfach nur einen Spielplatz im Prinzip kreiert. Einen Spielplatz, in unserem Fall in der Musik, sind wir Musikerinnen und Musiker eben die Akteure. Und wir spielen da jetzt, ob man jetzt mal ein Stück improvisiert oder nicht. Das muss auch gar nicht im Programm stehen, dann passiert es halt plötzlich. Und das kann man ja kurz sagen, sonst improvisiere ich mal kurz. Und ich glaube, dass das Publikum erfreut sich an nichts mehr als eben an Spontanität. Weil das ist ja das Menschliche. Das Menschliche ist nicht, ich drücke auf den Knopf und es läuft. Sondern ist das, was passiert. Und wenn man auf der Bühne stolpert, mein Gott, passiert eben.
Ja, ja. Wir müssen jetzt zum Schluss noch auf 2 Projekte zu sprechen kommen, wo man nicht im Internet erleben kann. Das eine ist ja jetzt, was du im Lockdown gemacht hast, da ist ja anscheinend nicht langweilig gewesen.
Oh, nee.
Du hast diese Stay-Home-Sessions gemacht, mit jeweils einem Kollegen zusammen, und da sieht man den geteilten Bildschirm. Auf der einen Seite bist du da am Klavier oder mit Schlagzeug dazu oder was auch immer. Auf der anderen Seite Kollege, Kollegin, und ihr spielt zusammen. Wie ist das entstanden? Habt ihr zusammen gespielt, jeder in seinem Zuhause, oder habt ihr das nacheinander gemacht? Oder?
Ja, das ist sofort entstanden quasi nach der Verkündung des ersten Lockdowns. Und ich war da tatsächlich zufälligerweise gerade in England, beziehungsweise war auf dem Weg nach England, denn gerade am 11. März 2020 war das, als es ja hieß, okay, ab morgen oder übermorgen ist alles dicht. Und dann kamen schon die ersten Veranstalter aus Schweden, haben abgesagt. Dann auch in Deutschland schon die Veranstalter Elbphilharmonie. Okay, Konzert findet nicht statt. Und ich dachte schon, oh mein Gott, was kommt da auf uns zu? Und völlig eigentlich am Boden zerstört, wenn man so möchte, kam dann nachts um 11 ein Anruf: Frank, kannst du morgen Tschaikowski spielen? Das ist doch ein schlechter Witz. Nein, es war tatsächlich, in England war ja noch ein paar Tage offen. Dann durfte ich tatsächlich am nächsten Tag noch schnell nach England fliegen, um dann Tschaikowski-Konzert zu spielen. Und so schnell es ging, zurück. Parallel dazu habe ich schon im Internet gesehen, Igor Levit, mein Kollege, fängt an mit Live-Konzerten, also über Stream. Dachte ich mir, ach Mist. Und ich bin jetzt hier in England, ich kann jetzt nicht hier am Flughafen einen Livestream machen. Ich hatte die Idee auch, aber die Idee war dann weg. So, und dann ist eben die Frage, was kann man Neues oder anderes machen? Das ist eben eine Frage, die ich mir oft stelle, indem man nicht kopiert, sondern die Idee weiterdenkt. Und ich habe dann so in der ersten Woche des Lockdowns gemerkt, was fehlt mir eigentlich? Ja, das Musikmachen irgendwie schon, aber eigentlich schon nach ein paar Tagen, weil man war ja so drin, einfach voll im Flow, im Konzertleben. Und habe ich gemerkt, mir fehlt die Kammermusik. Mir fehlen die Musiker, mit denen ich spiele. Und dachte, okay, da muss es doch einen Weg geben. Und habe dann eben alle möglichen Freunde und bekannte Musikerinnen und Musiker angerufen und gesagt, komm, lass uns ein Video machen. Und wir haben dann, beziehungsweise ich habe begonnen mit einem Stück, habe den Klavierpart eingespielt. Aber man muss gut überlegen, was man da einspielt, weil der Klavierpart muss quasi durchgängig und auch rhythmisch, sage ich mal, führend sein, damit da jemand dann dazu spielen kann. Also ein Rezitativ hätte nicht funktioniert, da sind zu viele Pausen. Ja, dann habe ich eben meinen Part, mein Video, was ich aufgenommen habe, der anderen Musikerin oder dem Musiker geschickt. Und der hat dann mit einem Kopfhörer im Ohr dazu gespielt, sich dabei gefilmt, zusammengeschnitten und zack, ist Kammermusik über Entfernung entstanden und ist teilweise also wirklich von Deutschland nach Russland, nach Bulgarien oder Frankreich.
Aber
und so
glücklich,
weiter.
Also würdet ihr beide da zusammen Musik machen.
Ja, das ist eben auch tatsächlich, war das auch mein Ansporn, auch schon so zu spielen, als würde ich mit den Musikern in einem Raum sein. Und das Schöne ist, es sind dadurch Bekanntschaften entstanden und Freundschaften, die ich vor Corona noch nicht hatte, nur durch dieses Video. Und auch Konzerte sind dadurch entstanden. Mit Vivi Vasileva hatte ich vorher noch nie gespielt. Hab sie angefragt, ob wir da was aufnehmen. Und jetzt, dieses Jahr, haben wir noch zwei Konzerte zusammen. Ja,
ja, ich habe auch das Video gesehen mit Pablo Barragán,
genau,
im Wohnzimmer,
ja.
Wo ich auch vor einigen Monaten saß und mit ihm einen Podcast gemacht habe.
Ja.
Also genau in diesem Raum. Das ist wirklich klasse. Ja, und das Zweite, das ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, ob es noch weitergeht, dieses Piano Pulse Project.
Genau, ja.
Das ist auch großartig. Ich weiß noch, da sind einige Videos, zum Beispiel von Ravel, der Bolero,
ja.
Wo dann eine leere Bühne ist, wo dann zuerst ein Flügel reingeschoben wird und dann spielt einer. Dann kommt der nächste Flügel rein zum Schluss und dann 10 Flügel da und 10 Leute spielen die Stimmen. Und der Witz ist, also du bist derjenige, der dann alle Flügel rein schiebt und du bist auch der an allen 10 Flügeln sitzt zum Schluss.
Genau.
Das ist großartig gemacht.
Ja, das war während meiner Studienzeit, da hatte ich zum Glück einen wirklich tollen Freund, nämlich Raphael Hustedt, der Filmemacher ist und selber auch Musikjournalist und eben wirklich absolut virtuos mit der Kamera, aber auch mit der Schnitttechnik umgehen kann. Ja, ich hatte da eben die Idee, dass ich nicht nur Klavier spiele, sondern einfach quasi mehrspurig mit mir selbst musiziere, auch mit Schlaginstrumenten. Mein Ziel war es eben auch, große symphonische Werke aufzunehmen, wie eben der Bolero, der ja eigentlich für großes Orchester ist, und das aber eben zehnspurig auf 10, vermeintlich 10 Flügel.
Ja, da gibt es auch ein Video von Bernstein. Ich glaube,
genau.
5 Musiker mit Klavier und mit Percussion und da im Kreis rumstehen.
Ja.
Du bist alle 5 Musiker. Das ist auch sehr schön.
Tatsächlich 7, glaube ich, waren es am Ende.
Ja,
weil da ist auch eben aus der 2. Sinfonie diese Stelle, wo ganz, also The Mask, da kommen nur Schlagzeuger, dann die Harfe, die musste ich eben am Klavier irgendwie ersetzen und Kontrabass und Klaviersolo und Celesta auch. Und ich finde das so ein toller Moment in dieser Sinfonie und den wollte ich auch einfach so an sich mal festhalten. Und glücklicherweise konnte ich eben genau alle diese Instrumente spielen. Und da haben wir dann ein Filmchen draus gemacht.
Geht das weiter oder ist das jetzt erstmal abgeschlossen mit den?
Mit diesen 4 ist es quasi erstmal abgeschlossen. Aber ob nicht doch aus der Idee etwas Weiteres entsteht. Ich liebäugle ja immer auch noch mit Bartoks Sonate eben für 2 Klaviere und 2 Schlagzeuger. Dann brauche ich nur 3 Klone von mir. Und dann würde dieses Stück tatsächlich auch gehen. Aber da muss man dann natürlich, es ist ein langes und sehr schwieriges Werk.
Ja, aber es zeigt, dass man mit Klassik auch irgendwie fantasievoll und kreativ umgehen kann und auch witzig umgehen kann. Und trotzdem ist es ernsthaft und gut gemacht. Das ist ja nicht Blödsinn.
Nee, die Qualität soll ja nicht drunter leiden.
Ja.
Ganz im Gegenteil. Ja, und auch Witz. Also Humor in der Musik ist ja auch viel, so oft da. Mhm. Aber man muss ihn herausholen und dann eben auch darstellen.
Ja. Ja, ganz zum Schluss vielleicht noch so ein Ausblick auf die nächsten Jahre oder so die Karriere, was ich jetzt noch gar nicht vorhin irgendwie übersehen hatte, in den nächsten Monaten, in den Konzerten, die du jetzt gibst. Da ist ein einziges Konzert mit dabei, wenn ich das richtig gesehen habe, wo du dirigierst. Ist das ein bisschen zurückgefahren Und deshalb also der Ausblick, wie stellst du dir dein weiteres musikalisches, berufliches Leben vor?
Ja, tatsächlich durch Corona hat sich da einiges einfach von selbst entwickelt. Ich würde nicht sagen, dass es Dirigieren weniger wichtig geworden ist in meinem Leben, eigentlich im Gegenteil. Nur ist auch die Planung natürlich eine andere, jetzt mit Orchester Konzerte zu planen. Viele Orchester planen immer noch im Monatsrhythmus, also wirklich nur 3 Monate voraus. Da ist es natürlich jetzt mit Kammermusik und mit mir selber als Solisten, was eben auch immer noch ein Schwerpunkt ist, eben selber mit Orchester spielen, im Moment ja höhere Priorität. Es wurden auch letztes Jahr, eben 2020, ich hätte meine erste Brahms-Sinfonie dirigiert, ich hätte das Bartok-Konzerto dirigiert und da sind einige, auch Beethoven-Sinfonien, Trippelkonzert vom Klavier aus dirigiert, da sind einige wunderschöne Debüts leider flöten gegangen, die ich hoffentlich auch noch nachholen kann. Aber es gibt auch schon für nächstes Jahr einige schöne Dirigierprojekte, auch nochmal eins mit HK Gruber, wo wir dann quasi Rollen tauschen. Da ist er Dirigent, ich Solist und in der anderen Hälfte drehen wir das Ganze um. Er ist dann der Solist und ich der Dirigent. Es gab auch mein erstes Konzert tatsächlich jetzt nach dem diesjährigen Lockdown 2021, war eben auch mit den Stuttgarter Philharmonikern als Dirigent mit Haydns Trompetenklavierkonzert, Simon Höfele als Solist eben. Und dann noch Werke von Millot und auch noch ein paar Crossover-Geschichten eben mit Jazz. Also das Dirigieren ist durchaus weiterhin im Fokus.
Aber wenn du es dir so wünschen kannst, dann soll es auch so weitergehen mit Dirigieren und Klavier spielen und in diesem Grenzgebiet und eigentlich die ganze
Bandbreite. Ja, ich wünsche es mir nicht nur so, sondern es ist eigentlich so, dass ich wirklich einfach alles parallel mache. Und ich finde auch überhaupt nicht, dass man sagen muss, man verliert, wenn man das eine macht und das andere auch, dass das eine von dem anderen quasi abhängig ist oder an Qualität verliert. Weil es geht letztendlich nur um die Musik. Es geht, also ob ich Beethoven jetzt am Klavier übe und spiele oder ihn dirigiere oder ihn von mir aus mir nur vorstelle oder über ihn erzähle. Es geht hier um die Musik und wie ich sozusagen exportiere, wenn man jetzt das so möchte, oder die Musik ausdrucke, ob quasi durch meine Finger ins Klavier oder durch meine Hände und durch den Gestus beim Dirigieren, ist für mich eigentlich erst zweitrangig, sondern es ist die Musik.
Ja. Allerletzte Frage, wenn du doch mal irgendwie so durchhängst und brauchst mal wieder ein bisschen Optimismus und Kraft, gibt es eine Musik zu spielen oder zu hören, wo du weißt, dann geht's dir wieder gut?
Oh, das ist tatsächlich schwierig. Schwierige Frage. Es ist definitiv die Musik, die mir hilft. Ja. Selber spielen kann sein, wenn es Stücke sind, die ich schon gut kann und die mich vielleicht nicht noch mehr ärgern, wenn man dann nicht mit sich selbst zufrieden ist. Ich höre tatsächlich, meint man jetzt wahrscheinlich gar nicht meinen jetzt, gerne Blasmusik. Ja. Weil das Musik aus meiner frühesten Kindheit ist. Und das sind meine eigentlichen Anfänge als Schlagzeuger. Ich war nämlich schon als 3-, 4-, 5-Jähriger im Blasmusikverein und habe da eben Polka und Walzer und auch schon so ein bisschen Swing gespielt. Und wenn ich diese Musik höre, die ich quasi schon so früh gemacht habe, dann kann ich gar nicht anders. Da geht etwas da geht die Sonne wieder auf in mir. Und tatsächlich auch, was immer hilft, sind Begegnungen mit Menschen. Wenn ich schlecht drauf bin und es kommt mich jemand besuchen, den ich gerne habe und dann man dann noch im besten Fall zusammen Musik machen kann, dann ist ja alles wieder gut.
Ja. Na, hoffen wir mal, dass es nicht so viele Gründe gibt, um Menschen nur deshalb einzuladen.
Ja, vor allem auch in Zukunft. Ich hoffe, dass wir optimistisch bleiben können mit Musik und Kultur.
Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke.
Ich weiß, du hast da noch ein paar Noten liegen. Chick Corea, hast du Lust noch zu spielen?
Ja, gerne.
Zum Abschluss?
Vielleicht auch hier am Flügel?
Ja. Ja, oder sollen wir zu einem anderen Instrument gehen?
Ich fände es fast spannend, oder?
Kann man machen.
Wenn wir jetzt schon hier so 40, 50 Klaviere stehen haben.
Ja, dann montiere ich das Gerät hier mal kurz aus der Steckdose raus. Und dann gehen wir rüber. Machen wir das. Welches schwebt dir denn vor?
Welchen ich ganz schön finde, ist der mit der Wanne, weil es passt irgendwie zu diesem Stück. Wir können ja mal ein paar ausprobieren. Der ist tief. Auch tief.
Broadwood.
Der hier wäre doch spannend.
Ja, das wäre der alte Londoner.
Genau, ein Flügel aus London. Oh, den nehmen wir.
1845 ist doch ideal für Chicory. Ja.
Quasi die Musikgeschichte rückwärts gedreht, wo wir sonst immer alte Musik auf neuen Instrumenten spielen, jetzt umgekehrt.